In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat: Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, und er wird seine Tenne reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, ihr redet viel zu viel über Schuld, sagte mir eine Dame, vielleicht eine halbe Generation älter als ich. Und was sie dann schilderte, das musste meinerseits alles ohne Widerspruch bleiben. Ein kirchliches Milieu, das kleinliche Regeln aufstellt, gegen die man verstoßen muss und daraus beichtwürdige Sünden macht. Das war das Bild der Kirche, das sie aufgenommen hatte in der Kindheit und der Jugend und das sie auch als Erwachsene nie wirklich losgeworden ist. Es begegnet einem da und dort wieder bei jungen Menschen, die in geistlichen Gemeinschaften unterwegs sind, in denen es ein zu enges Bild davon gibt und eine zu geringe Unterscheidung zwischen dem, was die Gemeinschaft verlangt, und was Gott gebietet. Was Johannes will, das ist von einem ganz anderen Kaliber. Um so etwas geht es ihm nicht. Und zuerst ist ja mal festzustellen, dass die härtesten Worte, die er benutzt, gar nicht das Volk betreffen, sondern die religiöse Obrigkeit. Da, nachdem Pharisäer und Sadduzäer genannt sind, taucht das Wort von der Schlangenbrut auf. Es geht um Leute wie mich. Das religiöse Establishment. Und das darf man doch nicht unerwähnt lassen. Vielleicht dann in einer Ableitung kann es um jeden von uns gehen, aber das muss auch jeder selbst sehen und für sich annehmen. Das ist nichts, was ich zuschreiben kann. Johannes steht in der Wüste und man darf diese Landschaftsbezeichnungen im Heiligen Land auch durchaus einmal als Landschaften der Seele auffassen. Die Religionsphilosophin Gerl Falkowitz sagt, viele Menschen, vielleicht alle, tragen in sich eine Wüste, die im Laufe des Lebens wächst. Darin liegt die sinnbildliche Bedeutung des Finsteren, verdorrter Wille, ersticktes Gutsein? Welke Liebe, die einst wie Rosen roch? Sandberge des Unbewältigten, das nie mehr abgetragen wird. So beschreibt sie die Wüste der Seele. Ich denke an eine alte Dame und ihre Frage. Als Jugendliche war sie im Zweiten Weltkrieg bei der Feuerwehr eingesetzt, Leichen ausgraben aus rauchenden Trümmern, verkohlte Leichenbergen. Natürlich war sie traumatisiert, aber wer hat denn früher davon gesprochen? In den Nachkriegsjahren eine sehr geschäftstüchtige Frau, ein Mensch mit Idealen, zum eigenen Kind, zwei angenommen. Aber das Weiche, das Liebevolle, das Zärtliche war auf der Strecke geblieben. Es hatte irgendwie ihre Seele verlassen. Nicht ungerecht, nicht böse, aber harsch, trocken, spröde. Zu wenig, um glücklich zu erziehen, von zwei Kindern verlassen. Dann im Alter, dement werdend, nicht mehr zu Hause bleiben können, auch nicht bei der sie unterstützenden Restfamilie, ins Heim. Und dann in einer Phase kurz vor ihrem Sterben eine Veränderung. Sie konnte auf einmal den Frühling wahrnehmen, dankbar registrieren, dass Vögel singen, dass man sie besucht. Wie ein Wunder. Und die Frage an die Schwiegertochter, fast wie ein letztes Wort: Sag mal, muss ich noch etwas in Ordnung bringen? Ich sollte diese Frage am Grab weitersagen, an den Teil der Familie, der nicht mehr zu Besuch gekommen war. Nicht als Ausweis ihrer Güte, sondern als Ausweis eines gebrochenen Herzens, das sich nach einem letzten Gutsein sehnte. Wie mischt sich da in einem solchen Leben Tragik und so etwas wie Schuld, aber nicht nur auf einer Seite? Schuld als schuldig bleiben. Ich möchte mit Johannes von der Möglichkeit reden, dass es ein Ende der Schuld gibt, ein endlich Ankommen in Vergebung und Gutsein. Wir sollen nicht so viel von Schuld reden, sondern von der Sehnsucht nach Heilung. Darum Buße. Darum vielleicht auch Beichte. Denn Wahrheit kann frei machen. Und darum darf Johannes so unerhört reden, weil er diese Freiheit im Sinn hat, die mit der Wahrheit verbunden ist. Hört auf, euch selbst gerecht zu sprechen. Hört auf, euch selbst reinzuwaschen. Gott will's machen. Vielleicht sind Sie jetzt in Ihrem Leben an einem Punkt, wo Sie genau das brauchen können. Wüste zur Einsicht, Wasser zum Neubeginn. Vielleicht auch nicht. Der Advent, jeder Advent kann ein Anlauf sein, eine Wüste zu durchschreiten mit der Aussicht nach neuem Leben. Bedauern, dass es so gekommen ist, wie es nun einmal ist. Hinterfragen, ob es so bleiben muss. Nach neuem Rechtsein verlangen. Manche von uns, nicht jeder, nicht jede, haben etwas aufzuräumen. Und nicht immer, das ist auch ein Teil der Wahrheit, kann man es. Manchmal schon, aber nicht unbedingt allein. Wer kann mir helfen? Wer kann mich bei diesem Versuch begleiten? Andere haben Gutes, das sie tun wollten, längst tun wollten, immer vor sich hergeschoben. Vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, es zu verwirklichen. Jemand anders weiß, dass er so nicht weitermachen kann. Machte er so weiter, führe er seine Gesundheit gegen die Wand. Aber es erreicht nur seinen Kopf. Die Gewohnheiten sind stark geworden. Er spürt, dass sein Wille getragen wird. Auf einmal, das kannte er noch nicht, als gäbe es eine Gnade, als wollte Gott von seiner Seite her helfen, wo ihm bisher der Wille nicht ausreichte. Gesund spielen ist nicht mehr. Ja, nicht gesund spielen. Wir sind ja Kinder Abrahams, wir sind ja immer schon religiös, wir sind getauft. Es könnte nicht reichen. Es gibt aber eine neue Kraft. Ein Wasser, mit dem wir vielleicht noch nicht gewaschen wurden, ein Feuer, mit dem wir noch nicht erleuchtet wurden. Es gibt eine neue Kraft und wir können uns an ihr Herz legen. Zeit der Gnade? Vielleicht. Mehr Grund zu hoffen, als wir ahnen, und Großdenken von Gott. Von Gott Großdenken. Er kann aus Steinen Kinder erwecken. Er kann Dürre in blühende Landschaft verwandeln. Er kann die Spreu vom Weizen trennen. Denn du bist Korn und nicht Spreu. Werde wesentlich. Du wirst Frucht bringen. Leg dich mit dem, was so gut ist an dir, zu ihm. Werde Korn an seinem Brot. Es ist Advent geworden. Vielleicht eine Zeit der Gnade, weil wir uns ihm von Neuem ans Herz legen. Amen.